Michael.
Hallo Sebastian, willkommen zurück aus deinem wohlverdienten Urlaub.
Ich bin zurück aus der Wildnis. Wenn ihr da draußen, also wenn alles nach Plan gelaufen ist, habt ihr das da draußen vielleicht gar nicht wirklich mitbekommen. Aber ich war jetzt tatsächlich über einen Monat raus aus der ganzen Internetnummer. Also ich habe tatsächlich auch so Social Media und sowas gemieden, aber vor allem natürlich YouTube und Twitch und eben auch Podcasten und habe mir eine Auszeit von dem genommen. Und ja, jetzt bin ich wieder da, zurück am Mikrofon. Yeah. Also tatsächlich haben wir schon eine Folge aufgenommen vor dieser und ihr habt wahrscheinlich schon zwei gehört vor dieser. Aber ne, Chronologien, so Podcast, Vorproduktion, Aufnahmen ist immer verwirrend. Ist egal, müsst ihr gar nicht wissen.
Nee, müssen wir verstehen. Quantenmechaniken, ihr versteht schon.
Ich verstehe es selber nicht so ganz, aber.
Das darfst du denen doch nicht sagen.
Ja. Michael hat die Stellung gehalten, während ich weg war und eine vorproduzierte Folgen und so weiter released und neue produziert. Du hast ja ganz schön viel auch gemacht, ne? Du hast ja ganz schön viel noch zusätzlich hinzuproduziert zu dem, was wir schon vorbereitet hatten.
Ich habe Cake City mit meinen Menschen verteidigt und wir waren alle natürlich sehr kuchig. Ja, ich hatte es mir Gott sei Dank eingetragen, nämlich du bist ja seit Valentinstag weg gewesen. Da hatten wir den Leuten noch Banisher serviert. Skull and Bones kam, Death Stranding, die Extreme-Folge haben wir verschenkt. Ich habe mein Life is Strange-Projekt mit Easy gestartet, der wunderbaren Easy, dass wir alle Life is Strange-Episoden besprechen. Erstes kostenlos, alle anderen bei Steady. Das ist ein wunderbares Format, sage ich euch jetzt schon. Und alle, die es wissen, wissen es ja längst. Du hast uns ja ein bisschen was dagelassen, damit wir dich nicht zu sehr vermissen, nämlich mit Powerwasher-Simulator und einer merkwürdigen Meinung zu Twin Peaks, aber das passt schon. Honkai Star Rail, Dino Crisis, ich habe mit dem lieben Justus über GTA 6 geredet und wir hatten den unglaublich tollen Professor Dr. Rudolf Inders zu Gast gehabt, der nämlich erzählt hat, dass YouTube Deutschland viel mehr Gaming-Essays braucht und nicht so viele Reviews und so. Nee, war ein cooler Monat. Ich hab dich trotzdem vermisst, ne? Und ich bin sehr gespannt. Vor allem April, Leute. Fallout, Daumen sind gedrückt, auf dass die Serie gut wird und dass unsere Themenwoche dazu einfach nur fantastisch wird.
Bin ich sehr gespannt drauf. Also sowohl auf die Serie als auch auf unsere Themenwoche. Freue ich mich schon drauf. Ja, der bin ich jetzt auch gut vorbereitet mit meinem Urlaub, also so energietechnisch, dass wir da wieder rauspowern.
Was hast du denn so getrieben, wenn wir das erfahren dürfen, während du Urwald warst?
Es war wirklich ein bisschen crazy, die Erfahrung, weil ich habe jetzt meinen YouTube-Projekten und Podcast-Projekt, das hier neu dazugekommen ist vor über einem Jahr und Hauskauf und Hausrenovierung habe ich halt jetzt seit gut 2 Jahren nicht mehr wirklich mir eine Auszeit genommen. Es gab so ein bisschen Down-Phasen, aber da hat man halt trotzdem so ein bisschen weitergearbeitet. Und abgesehen von mal einem langen Wochenende am Weihnachten gab es eigentlich nie so wirklich eine Auszeit. Und das habe ich schon sehr gemerkt jetzt. Also mir war das gar nicht bewusst, ne? Man ist da irgendwie so im Film und so im Autopiloten, dass man das überhaupt nicht merkt, wie man im Grind feststeckt. Und tatsächlich fiel mir das die ersten 2 Wochen von meiner Auszeit unglaublich schwer, nichts zu machen. Ich hatte die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen und dachte mir die ganze Zeit, vielleicht sollten wir haben ja sogar geschrieben von wegen, hey, lass uns doch schnell einen Podcast zu dem und dem aufnehmen. Wo ich dann zum Glück echt noch die Notbremse gezogen habe und gesagt habe, nee, komm, machen wir jetzt doch nicht. Lassen wir es bleiben. Ich muss jetzt wirklich eine Auszeit nehmen, ganz bewusst. Und habe mich dazu gezwungen, nicht zu arbeiten. Und das war wirklich eine schwierige Zeit. Mir ging es die erste Woche gar nicht gut deswegen. Tatsächlich, also das war wirklich belastend. Und dann ist das erst schön langsam so ein bisschen abgefallen. Ne? Schön langsam habe ich mich entspannt. Schön langsam musste ich mich nicht mehr dazu zwingen, dass ich irgendwelche Spiele spiele, auf die ich Bock habe, sondern habe das ganz natürlich gemacht. Und dann kam wirklich so ein Gefühl, das ich schon so lange nicht mehr hatte, nämlich nach 2, 3 Wochen hatte ich Bock zu arbeiten. Da hatte ich wirklich wieder Lust, was am Haus zu machen, zu renovieren und habe mich auch schon drauf gefreut, wieder Podcasts aufzunehmen und Videos zu machen. Habe so viele Ideen auch gesammelt in der Zeit. Und das war einfach super gut. Und das war wirklich gut, dass ich mir auch so eine lange Zeit genommen habe, weil das hat es offensichtlich gebraucht, dass ich rauskomme aus diesem aus diesem Grind und wieder so in die Kreativität so ein bisschen reinkomme und in den Spaß an dem Ganzen reinkomme. Und das war sehr cool. Ich habe dann auch die letzten 2 Wochen noch super viel geschafft. Ne? Ich habe es nicht übertrieben, aber jeden Tag 4-5 Stunden gearbeitet und habe ein paar Kellerräume renoviert und Marilyns Büro ist jetzt endlich fertig, das schon ewig lang eine Baustelle ist und. Garten habe ich natürlich ganz viel gemacht und habe mir jetzt auch vorgenommen, bis jetzt funktioniert es auch ganz gut, dass ich jeden Morgen um spätestens 7 aufstehe und dann eine Stunde erstmal in den Garten gehe und da im Garten arbeite, bevor ich überhaupt mich an den Rechner setze. Und das fühlt sich gerade alles schon ziemlich gut an und viel gesünder als vorher, sowohl körperlich als auch psychisch. Und das war schon eine echt dringende Auszeit. Und ich werde auch wirklich in Zukunft darauf achten, konsequent in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen mir solche Auszeiten zu nehmen, weil das brauche ich einfach wirklich auch mental und eben auch aus, also weil ich dann einfach auch besser funktioniere danach und kreativer bin und sowas. Das ist schon gut.
Um das Pokémon Center zu zitieren, dim, 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 dim.
Genau.
bei mir ist es tatsächlich so, also ich überlege auch gerade, wie ich dieses Jahr Urlaub mache. Ich habe immer meistens einen großen Urlaub und dann mehrere kleinere. Und ich habe noch so eine dritte Sache, die ich mir jetzt mittlerweile während der Selbstständigkeit gegönnt habe, dass ich quasi nicht gänzlich das Arbeiten einstelle, aber auf so einer Sparflamme eben arbeite, ne? Und dann sagen wir mal am Tag nur was mache und dann vielleicht 2 Tage lang gar nichts oder 4 Tage lang gar nichts und dann wieder ein bisschen runterfahre, ne? Weil dieses komplette Runterfahren, das ist dann auch wieder zu einer anderen Zeit, aber ja, ist halt unglaublich wichtig. Es ist aber natürlich auch umso gefährlicher, wenn man als Selbstständiger etwas macht, was man unglaublich gerne macht, dann erkennt man halt schlecht irgendwann Grenzen, ne? Weil es macht ja so viel Spaß und man will noch mehr davon machen, deswegen, aber es ist an sich auch ein schönes Kompliment zu sagen, dass man sich zum Urlaub zwingen muss, wenn die Arbeit so viel Spaß macht, ne? Das hat alles sein Für und Wider.
Nee, aber, also das war kein Spaß mehr davor, ne? Das war wirklich einfach nur ein selbstverständlicher Grind so ein bisschen.
Ja, du bist sowieso wahnsinnig, weil vor allem du ja mir auch schon davon erzählt hast, dass jedes Mal, wenn du eigentlich in der Vergangenheit Urlaub machen wolltest, dass das für dich eigentlich nur ein Codebegriff war, denn dahinter befindet sich noch mehr Grinden, also noch mehr Grinden als jemals zuvor, deswegen hatte ich ja auch schon überlegt, ob ich mit der Community Wetten abschließe, ob du jetzt dieses Mal wirklich Urlaub machst oder ob das wieder nur der Codebegriff ist für noch mehr machen.
Ja, nee, genau. Deswegen habe ich mich die ersten 2 Wochen auch echt dazu gezwungen, dass ich nicht nur Urlaub von dem einen mache, um das andere dann zu machen.
Ja. Das hört sich sehr, sehr gut an. Und ich freue mich dann auch, erstens zu sehen, wie du diese Energie nutzt und wie wir sie gleichzeitig auch podcasttechnisch einsetzen. Was halt eigentlich ganz gut ist, weil es hätte eigentlich keinen besseren Zeitpunkt für deinen Urlaub geben können, wenn vor allem die Fallout-Themenwoche bald vor der Tür steht.
Ja, genau. Sehr schön. Ja, und ich habe in der Zeit ein paar sehr coole Spiele entdeckt, für die ich mir sehr viel Zeit genommen habe, die ich anders vielleicht nicht gehabt hätte. Und ich muss echt sagen, allein von den Spielen her, die ich bis jetzt dieses Jahr gespielt habe, die ich teilweise nicht auf dem Schirm habe, finde ich, im konträr zu, habe ich das Gefühl, der öffentlichen Meinung, ist dieses Spiel ja eigentlich ziemlich gut gestartet. Also ich hatte zumindest Beste auf meinem Teller immer genug und sehr gute Sachen. Ja, kann mich nicht beschweren.
Viel besser als 2023. Und die meisten Leute sagen, ja, 2023 ist aber Baldur's Gate 3 erschienen. Ja, aber wir haben jetzt Alone in the Dark, wir haben jetzt Banishers, wir haben Pacific Drive, wir haben halt so viele Geheimtipps, habe ich auch das Gefühl. Und ich erwähne es auch gerne nochmal, nach dem preisgekrönten Disco Elysium hat jetzt der Frostpunk Publisher, der als nicht als Entwickler, sondern als Publisher hier mit zusammen mit einem anderen Studio Thaumaturge rausgebracht, was wieder ein Disco Elysium-artiges Spiel in den 1920ern in Warschau zwischen ganz vielen politischen Fronten ist. Also das ist für mich das Geheimtipp, ja. Und ich bin jetzt schon begeistert. Also wir haben erst März, ne?
Ja, total eben. Also, ne, das muss man halt schon sagen, ich kann diese Sichtweise verstehen, weil letztes Jahr waren halt so diese fetten, großen, irren AAA-Projekte. Da ging es ja mit Resident Evil 4 Remake los und du hast schon gesagt, Baldur's Gate und das neue Zelda, ne, das waren schon ordentliche Monster, die da einfach alle in einem Jahr gedroppt sind. Aber ne, so ein Pacific Drive ist vielleicht kürzer als das neue Zelda oder als ein Baldur's Gate 3 und ist natürlich ein ganz anderes Spiel. Aber deswegen habe ich halt nicht weniger Spaß damit, nur weil es offensichtlich, ne, mit einem ganz anderen Budget entstanden ist. Das ist halt von der Wahrnehmung her trotzdem nochmal was anderes. Also ja, für mich definitiv. Bis jetzt ein total cooles Jahr. Auch wenn die ganz großen AAA-Monster dieses Jahr vielleicht ein bisschen spärlicher gesät sind. Aber ich habe, ja, lass uns gerne ein bisschen über Pacific Drive reden, weil wir es jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben. Das haben wahrscheinlich viele auch nicht so auf dem Schirm. Das war ein Spiel, das hat mich schon lange interessiert. Da hat man schon vor einiger Zeit erste Trailer gesehen und damals wusste ich noch nicht so genau, wie man das einordnet. Ne? Man hat schon gesehen, man fährt mit dem Auto, um einen rum sind irgendwie Wirbelstürme und Blitze und Gefahren. Aber ist das jetzt so eine Art Walking Simulator? Ist das irgendwie so ein Actionspiel, wo man irgendwie so, ne, auf von Naturkatastrophen heimgesuchten Straßen fährt? Oder wo geht das alles hin? Das fand ich sehr spannend und war sehr neugierig und war dann überrascht, und zwar auch sehr positiv überrascht, als ich es gespielt habe, relativ schnell gemerkt habe, ach, das ist so ein Roguelike mit so ein bisschen Akte X-Vibes. Sehr cool.
Das war eine sehr gute Umschreibung dessen. Ich finde, vor allem 2024 ist das Jahr der Crossovers, der neuen Experimente. Wir hatten jetzt letztens eben auch noch nicht Enshrouded erwähnt, was auch interessant ist. Und Pacific Drive ist ja jetzt wirklich so Knight Rider, Akte X, Survival, Roguelike, Sandbox, Crafting, alles Mögliche. Es ist ein Spiel mit sehr, sehr viel Autoliebe. Und ich finde es interessant, sich anzugucken, du hast es ja tatsächlich zum Release gespielt und da wurde dir noch viel vorgeworfen, das Spiel sei einfach viel zu stressig, weil wenn du schon in so einer übernatürlichen Zone auf Expedition unterwegs bist und die Wirbelstürme dich jagen, ist das immer nicht wirklich cozy, sondern eher sehr stressig. Und mittlerweile haben die, das Studio hat es nachgebessert, du kannst in Optionen jetzt auch einstellen, dass es ein bisschen weniger stressig ist. Kann man jetzt sehen, wie man möchte, was ist jetzt das originale Spielgefühl, aber ich fand das auch sehr interessant, wenn ich es nicht vielleicht sogar am Anfang gerade im Tutorial ein bisschen Feature überladen fand. Aber du bist ja mittlerweile jetzt schon 3 bis 5 Mal mit dem Spiel durch, ne?
Also ich habe es durchgespielt, ja, und habe auch danach noch ein bisschen weitergespielt, was optional möglich ist. Das nehme ich genauso wahr wie du, ne? Am Anfang wird man erschlagen mit Features und ich habe damit nicht gerechnet, dass das Spiel so komplex ist in seinen Spielmechaniken. Nein. Das ist ja komplett crazy. Man kommt ja da quasi in diese Zone, so ein abgesperrtes geheimes Militärgebiet, das ist aber schon lange verlassen und man kriegt so mit, okay, hier wurden irgendwelche Experimente gemacht, man hat irgendwie über Funk noch irgendwie einen Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin und einen ehemaligen Hausmeister, die aus irgendeinem Grund hier geblieben sind, die einem so ein bisschen, ne, die Story erzählen und dann fährt man mit seinem Auto los in dieser Zone, die komplett von übernatürlichen Phänomenen heimgesucht ist und besucht Taschen, die für kurze Zeit stabil sind, in denen die Materie stabil ist, um da Loot zu sammeln, damit man dann sein Auto verbessern kann, damit man dann in noch gefährlichere Zonen kommt. Und dann gibt es da super viele Anomalien, eben so komische Pylonen, die aus dem Boden wachsen und Blitze verschießen und irgendwelche so komische UFOs, die mit Saugnäpfen irgendwie dein Auto abschleppen. Ne, es ist alles irgendwie so ein bisschen lustig auch, aber eine sehr unheimliche und bedrückende Stimmung. Und was ich ganz lustig finde, so ein bisschen Battle Royale, Fortnite-mäßig, gibt es eben diesen Sturm, der von außen der Map sich immer mehr in die Mitte zuzieht und einem mehr oder weniger verfolgt und somit auch so eine Art Zeitlimit erschafft. Das ist aber nicht auf jeder Map so. Man hat ab und zu Zeitlimit, man hat ab und zu ein sehr strenges Zeitlimit, ab und zu kann man sich so lange umsehen, wie man will. Und dann muss man immer ein bisschen planen, kann man seine Route schon festlegen und planen, wo fahre ich hin, wo will ich länger sein, macht Sinn, dass ich jetzt über die Straße fahre oder fahre ich lieber über den Highway gleich zu dem Punkt. Ne? Das ist ganz interessant. Und ich empfand das Spiel, ehrlich gesagt, nicht so stressig oder so schlimm wie anscheinend viele andere. Und ich würde auf jeden Fall diesen Modus, der einem den Zeitdruck wegnimmt oder das ein bisschen entspannt, glaube ich, nicht empfehlen und nicht nutzen, weil gerade diese Dramaturgie in dem Spiel Na, das hat sowas von Death Stranding, über das wir lang geredet haben.
Ja, das war klar, dass es kommt, ja.
Genau, du reparierst dein Auto, du baust Sachen ran, du bereitest dich vor und dann begibst du dich auf deine Expedition und wenn du wiederkommst, ist dein Auto höchstwahrscheinlich Schrott und du bist halb tot und ne, du, alles ist abgefallen und Teile sind explodiert und du schaffst es gerade noch so mit einem platten Reifen und einer fehlenden Beifahrertür, dass du dich ins Ziel schleppst. So ist ein bisschen die Dramaturgie und das liebe ich komplett, das finde ich großartig.
Ist das Death Stranding Drive oder
das ja, Out, ja, genau.
Oder Darkest Zone Dungeon Drive. Es ist interessant, ne, dass das eine ähnliche Spielphilosophie hat und ich würde auch sagen, wahrscheinlich ist dieser originale Modus vergleichbar mit Death Stranding eben ohne PS5 Upgrade oder Director's Cut Upgrade, was für mich persönlich Death Stranding so ein bisschen verfälscht. Ich muss sagen, ich glaube, dieses Spiel ist echt cool und interessant. Ich glaube, man geht manchmal mit der falschen Erwartung ran und es erzeugt auch selbst in sich falsche Erwartungen. Plus, ich hätte es mich interessiert, wie man das hätte besser machen können, was das Tutorial angeht, weil irgendwie hat dieses Spiel am Anfang 4 Tutorials und führt dich auch durch, aber du denkst dir die ganze Zeit so, das kann ich mir doch nie und nimmer merken. Ne? Bitte, liebes Regelbuch, bleib bitte bei mir, weil ich noch weitere Fragen habe. Wie lange braucht man, um da reinzukommen, rein zeittechnisch, damit man sagt, man fühlt sich auch wirklich wohl und du hast nicht das Gefühl, dass man irgendwie zu dumm für das Spiel ist?
Boah, ich kann das schwer in zeitlichen Angaben machen, ehrlich gesagt. Ich glaube, ehrlich gesagt, nach ein paar Stunden, das dauert, hat bei mir gar nicht so lang gedauert, habe ich die Grundmechaniken verstanden und es ging. Ne? Ich habe natürlich übers Spiel hinweg immer wieder neue Sachen gelernt. Ich habe zum Beispiel ewig lang nicht verstanden, was das mit diesen Quirks ist. Es ist ein total witziges System im Spiel, weil neben den ganzen Upgrades, die du an deinem Auto vornehmen kannst, dass du besser gegen Elektroschaden geschützt bist, dass du gewisse Items hast, die du nutzen kannst für Schutzschilde und so weiter und so fort. Ne? Neben all dem kann dein Auto so kleine Quirks entwickeln, die meistens gar nicht so schlimm sind. Das ist sowas wie, dass die Hupe losgibt, wenn du den Kofferraum zuhaust oder so. Und da gibt es dann so einen Quirk-Analysekasten und dann musst du über so ein Rätselspiel, Minispiel so ein bisschen sagen, okay, wenn das passiert, passiert das. Ist das richtig oder falsch? Habe ich den Quirk richtig identifiziert? Und das ist so eine Mechanik, die habe ich ganz lange nicht verstanden, aber war auch nicht wichtig. Hat mein Auto halt gehupt, wenn ich die Tür zugehauen habe. Ist ja okay. Und genau, aber im Großen und Ganzen nach ein paar Stunden ist man drin. Und dann hatte ich zumindest wirklich so eine Phase über viele Stunden hinweg, wo das Spiel für mich einfach magisch war, weil es wirklich so mysteriös ist und diese Stimmung auch so dicht ist. Ne? Es ist total cool, gerade wenn man nachts in irgendwelchen Gebieten landet und dann mit der Taschenlampe irgendwelche alten Häuser durchsucht. Und man fühlt sich ja, wenn man als Mensch unterwegs ist, so schutzlos, weil das Auto schützt dich vor Gefahren, das ist dein Panzer, das ist deine sichere Kapsel, aber sobald du aussteigst, bist du komplett fragil und schutzlos und das sorgt auch dafür, dass du so eine Beziehung zu deinem Auto aufbaust und dass das für dich so ein ganz wichtiger Punkt ist. Nicht nur, weil du zwischen den einzelnen Expeditionen teilweise eine Stunde lang an deinem Auto rumschraubst, bevor du wieder losfährst, sondern weil es eben auch eigentlich die Hauptfigur ist. Du bist im Grunde nur die Nebenfigur in dem Ganzen. Und das machen die schon sehr gut. Du bist
so der Beifahrer.
Genau. Die machen das sehr gut, dass man psychologisch wirklich eine Bindung entwickelt. Und das fand ich so einen nicen Kniff, weil das auch von der Story aufgegriffen wird. Weil uns wird erzählt, dass dieses Auto kein normales Auto ist, sondern ein Remnant, glaube ich, nennen die das. Das sind so besonders seltene Artefakte, die immer wieder auftauchen und Objekte personifizieren mit irgendwelchen besonderen Eigenschaften. Und was die genau sind und was die wollen, weiß man nicht, aber man weiß, dass die sich an Menschen binden und die Menschen binden sich an diese Remnants und am Anfang ist das irgendwie so ein Interesse und so eine Faszination, aber das endet dann in kompletten Wahnsinn und Besessenheit. Und immer wieder, während ich so in der Werkstatt bin und wieder 5 Stunden lang an meinem Auto bastel und wieder eine neue Lackierung, die ich gefunden habe, draufschmiere und irgendwelche Sticker auf die Windschutzscheibe klebe, ne, kommt dann wieder dieser Wissenschaftler und sagt, und, merkst du schon den Effekt vom Remnant? Hast du schon eine komische Obsession mit dem Auto? Und ich denke mir, ah, scheiße, er tappt.
Das ist schon echt zu spät, danke dir.
Ja, sehr schön. Ja, genau, zu deiner Frage nochmal, wie lange man braucht, bis man reinkommt. Also, wie gesagt, nach ein paar Stunden spielmechanisch drin, dann einige Stunden wirklich Faszination, weil alles auch so mysteriös ist. Und gerade weil so wenig erklärt wird, ne, ist es auch so mysteriös. Und dann muss ich sagen, die letzten Stunden wurde mir das Spiel zu lange. Dann war der Zauber verflogen. Die Expeditionen dauern ja auch wirklich immer gleich eine Stunde oder länger. Also das ist kein so ein Roguelike, dass man mal schnell irgendwie für eine Viertelstunde die Hand nimmt. Und dann war ich irgendwie froh, dass es vorbei ist. Der Schluss ist auch ein bisschen enttäuschend. Aber der Weg dahin, die meiste Zeit, ich würde sagen, die Hälfte, die ich gespielt habe, bestimmt 20 Stunden oder mehr, hatte ich eine sehr, sehr gute Zeit damit. Kann ich sehr empfehlen.
Freut mich, dass du, nachdem wir letztens darüber gesprochen haben, dass du irgendwie so deine Survival-Phase überwunden hast und auch keine Survival-Spiele mehr spielst, dass du quasi noch mal so einen Neuaufguss, eine Neuinterpretation für dich gefunden hast. Freut mich zu hören.
Ja, genau. Es ist schon, es hat was von so einem Basenbauspiel, nur dass man eben seine mobile Autobasis baut, ne, und ganz viel lootet und dann wieder heimkommt und wieder craftet. Das ist schon der Loop, das stimmt. Ja, halt in Roguelike verbunden. Ja, nee, das hat für mich sehr gut funktioniert. Weißt dann, es kann halt auch alles kaputt gehen und dann geht der Gepäckträger auf dein Dach kaputt und du kannst es gerade, weil du unterwegs bist, nicht reparieren und dann fallen ab und zu irgendwelche Sachen, die du gelootet hast, aus dem Koffer oben auf dem Dach raus und die Windschutzscheibe ist kaputt und du bist nicht mehr richtig vor Strahlung geschützt und du musst dann wieder irgendwo Utensilien suchen, damit du das behelfsmäßig flicken kannst, bis du wieder in der Werkstatt bist und so. Das hat schon einfach auch einen sehr guten Survival, ein sehr gutes Survival-Feeling. Und dann liest man immer wieder so Geschichten, das fand ich so genial. Man liest immer wieder so Geschichten von unglaublich schrecklichen Dingen, die da in der Zone unterwegs sind. Eine Tür, die immer wieder erscheint und meistens ist sie geschlossen und alles ist in Ordnung, aber wenn sie offen erscheint, dann wird alles in direkter Reichweite von innen nach außen gekehrt. Die Knochen und das Fleisch sind außen, die Haut innen, es sind schreckliche Qualen und man soll sich nicht so einer Tür, wenn man so eine Tür sieht, soll man sich der auf keinen Fall nähern und dann liest man so eine Notiz vom Wegen, oh mein Gott, sie sind im Haus, ich glaube, ich weiß, was es sind, es waren mal Waschbären, sie sind im Haus und weißt du, man liest überall diese Zettel und denkt sich, oh mein Gott, gibt sowas wirklich, kann ich sowas wirklich treffen hier in der Zone und letztendlich gibt es, ist, weißt du, es ist kein Zombie-Survival-Spiel, es gibt tatsächlich eigentlich keine Monster oder irgendwas, das dir wirklich nachjagt oder dich angreift, es gibt diese relativ stationären und auch sehr gut einschätzbaren und kontrollierbaren Anomalien. Aber man hat gerade am Anfang immer durch diese Texte, durch diese Audiologs, die man findet, das Gefühl von, oh mein Gott, was könnte hier noch alles sein? Und das löst wirklich auch Angst vor dem Unbekannten aus. Das macht das Spiel ganz fantastisch.
Ich habe da auch so leichte die Zone, Picknick am Straßenrand Vibes, darauf basiert ja Stalker, dass halt Leute in eine Zone vordringen wollen, um irgendwelche seltenen Materialien zu finden und da immer irgendwelche Anomalien und Übernatürlichkeiten finden und dass es vor allem so einen Geschichtenkult darum gibt und keiner weiß so richtig, worum geht's und alle haben ihre Theorien. Das klingt sehr, sehr spannend. Klammer auf, Stalker-Trilogie ja tatsächlich jetzt vor kurzem auch für Konsolen erschienen ist. Ich tatsächlich schon reingespielt habe und ich sehr angetan bin, mal ich zuvor nicht die Möglichkeit, ich dazu hatte, weil ich das nicht am Computer spielen wollte.
Stalker 1 habe ich damals, als es rauskam, sehr lange gespielt, war sehr faszinierend, finde ich, hat auch eine sehr gute Stimmung, finde ich, funktioniert, glaube ich, auch heute noch ganz gut, weil es eben auch so dieses Mysteriöse ist, man ist in dieser Zone, irgendwelche weirden Anomalien, ne, man kann nicht wirklich einschätzen, was los ist, manchmal explodiert man plötzlich, weil man wieder irgend so einen kleinen leuchtenden Punkt übersehen hat, der in der Luft schwebt, aber gut. Aber Stalker ist halt eher so dieser typische Zombie-Shooter, ne? Nur in einem etwas interessanteren Setting letztendlich dann. Aber ist schon auch ein sehr cooles Spiel, eine sehr coole Reihe. Kommt ja auch dieses Jahr der zweite Teil, wahrscheinlich noch, angeblich noch. Ist ja mit dem Ukraine-Krieg, genau. Ne, steht schwierig auf wackeligen, zu sagen. Ist ja, ja ein genau. Ukrainisches Entwicklungsstudio. Aber ja, sehr spannend auf jeden Fall, die Reihe und das Projekt.
Während ich freue mich, dass du mit Pacific Drive deutlich mehr Spaß hattest als ich. Was ich tatsächlich während deines Urlaubs hatte ich nämlich auch eine kurze Krankheitsphase gehabt und da nutze ich das meistens, wenn ich mich tagsüber nicht langweilen will. Meine Partnerin sagt mir immer, ich soll schlafen, aber ich finde Schlafen in der Krankheitsphase halt so langweilig, weil man nichts machen kann. Und da dachte ich mir, ich brauche wieder irgend so ein Erkältungsgame. Ich weiß nicht, ob du auch für sich so Erkältungsgames hast. Und da war es tatsächlich bei mir, weil wir hatten jetzt oft drüber geredet, aber ich gebe jetzt ehrlich und offen zu, ich hatte zwar schon viel über Dead Space 3 gelästert, aber ich habe es bis dato nie wirklich lange gespielt. Und dann dachte ich mir, das ist doch eigentlich ein gutes Spiel, um gesund zu werden, und hab's gespielt. Und du hattest mir tatsächlich gesagt, es ist nicht so schlimm wie Resident Evil 6. Das kann man nicht miteinander vergleichen. Und ich stimme dir voll und ganz zu. Es ist nicht mal ein schlechtes Dead Space. Es ist kein wirkliches Dead Space mehr. Aber ich habe damit meinen Spaß gehabt. Das war echt, echt gut. Bist du damit durch mit Dead Space 3? Und wie lange liegt dieser Playthrough zurück?
Es ist schon ein bisschen länger her. Ich habe irgendwann mal in so einer Auszeit, wie ich sie jetzt genommen habe, aber das ist bestimmt schon 3 Jahre her oder so, habe ich die Dead Space Trilogie quasi am Stück durchgespielt.
Und ach du Heilige.
Ich war schon echt kein Fan davon, auch wenn ich den zweiten Teil sehr gut finde, war ich da schon kein Fan davon, dass so ein bisschen das Konzept des ersten Teils aufgebrochen wird. Ne? Plötzlich kann unsere Hauptfigur reden, plötzlich ist alles ein bisschen mehr Action fokussiert und so weiter. Den zweiten finde ich aber noch gut, aber der dritte war für mich dann 3 Schritte zu weit in die falsche Richtung. Plötzlich gibt es Deckungsshooter-Passagen gegen Menschen und es gibt 2 Spieler quasi, 2 Hauptfiguren, die im Koop unterwegs sind. Und dann, oh mein Gott, also was ich wirklich am fast schon witzigsten finde, aber es ist halt schade um diese tolle Reihe. Was darf in keinem guten Horrorspiel fehlen? Natürlich ein Liebesdreieck. Obviously. Oh, das fand ich so cringe einfach.
Aber es war so mega unterhaltsam. Ich finde, und darüber habe ich eine Kolumne bei 4Players geschrieben, ich finde es interessant, dass Dead Space ja sich mit Necromorphs auseinandersetzt, die ja tatsächlich über Demenz erst deine Psyche halt infiltrieren und dann deinen Körper übernehmen. Und ich finde es irgendwie interessant, so zu sehen, dass Dead Space selber als Spiel gewissermaßen auch ein Necromorph ist. Also das Spiel an sich anfangen als gutes Horrorspiel anfängt und dann immer mehr von der Action zerfressen wird, bis dieses Spiel gar keinen Sinn mehr ergibt. Und ich hab so, es ist eigentlich so richtig cool, weil Dead Space, also du hast bei Dead Space halt oft solche Alien-Vibes, also vor allem beim ersten, beim zweiten auch. Und der dritte geht aber eher so in eine Richtung, das Ding aus einer anderen Welt. Und auch das ist wieder so eine, das ist wieder so eine Marke, die man nennt. Und ich musste es dann unbedingt nachholen, nachdem ich Dead Space 3 gesehen habe, weil ich kenne zwar diesen Film, aber ich habe ihn nie gesehen. Und es ist so unglaublich gut, wie viele verschiedene Parallelen auch zwischen beiden Spielen existieren, jetzt mal abgesehen davon, dass es im Schnee spielt. Aber dieses Spiel ist ja so unterhaltsam kaputt, ne? Ich habe diesen Koop-Variante habe ich Gott sei Dank nicht gespielt, weil ich glaube, dadurch kann man es noch so ein bisschen original halten. Aber dass es dieses Liebesdreieck gibt, dass du so richtige Piff-Puff-Waffen hast, die auch keine Extremitäten unbedingt mehr abtrennen. Es gibt natürlich Waffen, die das können, aber manche, da schießt du einfach nur in Leichen rein und da passiert nichts. Und vor allem, es gibt jetzt Leitern in diesem Spiel. Das ist dieses riesen neue Feature gewesen, dass man irgendwie über Leitern hochklettern kann und dass du deine Waffen selber zusammenbauen kannst und dabei irgendeinen Mist zusammenschustern darfst. Ich war total unterhalten von diesem Spiel. Ich hab's gemocht. Es war für ein Erkältungsspiel, war es richtig gut.
Das ist lustig mit den Leitern, weil das ist auch bei Starfield so ein Running Gag irgendwie gewesen, weil mir ist bei Fallout 4 ist mir das erst aufgefallen, davor eigentlich nie. Aber in keinem Bethesda-Spiel gibt es funktionierende Leitern. Wenn irgendwo eine Leiter ist, ist das immer ein Ladebildschirm. Immer. Und im Fallout 4 war es eben ganz präsent. Da ist mir das zum ersten Mal bewusst worden. Und eines der ersten Sachen, die ich getestet habe, war, ob in Starfield die Leitern funktionieren. Und es funktioniert tatsächlich. Starfield ist das erste Bethesda-Spiel mit funktionierenden Leitern. Endlich mal was, na, endlich haben die mal was wirklich Innovatives in ihre Spiele eingebaut. Ja, genau.
Und in Dead Space 3 gibt es sie auch. Und das ist ja, das wird ja gegen Ende raus, das so richtig bescheuert mit Alien-Kräften und so. Aber was ich interessant finde, jetzt im Nachhinein, das Lustige ist nämlich ja, Dead Space 3 hat einen Cliffhanger, der so ein bisschen happy-endig daherkommt. Das Faszinierende ist aber, es ist ja nicht mal das offizielle Ende. Es gibt ja noch einen DLC für 10 Euro. Das ist Dead Space 3 Awakened. Und den wollte ich auf der PlayStation 3 spielen. Und halte ich fest, du findest ihn im PlayStation Store nicht. Wenn du Dead Space 3 suchst, kriegst du alle DLCs mit Rüstungen, aber du findest nicht diesen DLC. Du denkst dir, hä, ist der jetzt irgendwie verschwunden? Es gibt sogar richtige Foren, die sich mit diesem Krimi beschäftigen. Und tatsächlich, er ist noch im Store. Nur du musst halt DLCs unter 10 Euro suchen. Das ist die einzige letzte Verknüpfung, mit dem dieser DLC verknüpft ist. Hast du diesen DLC gespielt?
Nee, Awakened. Den hab ich ziemlich sicher nicht gespielt, glaube ich. Ich habe nur das Hauptspiel gespielt.
Und das ist nämlich das offizielle Ende von Dead Space 3. Und ich finde es interessant, weil der schon so, also es hat Dead Space 4 nie gegeben. Und es ist auch interessant, ob wir jemals, wenn die Remakes jetzt weitermachen, ob wir dann auch ein Dead Space 3 oder Dead Space 4 noch kriegen. Aber ich finde es interessant, dass gerade in diesem DLC schon so ein bisschen, wie die Entwickler sagen, ein paar Andeutungen auf Teil 4 gemacht werden. Dass nämlich auch Isaacs Verstand immer mehr krankt und du dich auch in diesem DLC oft in so einer Höllenwelt befindest. Also, dass du halt irgendwelche Halluzinationen hast und eigentlich gar nicht mehr in der Realität dich befindest. Und dann endet der mit noch einem viel, viel schlimmeren Cliffhanger, zumal der ja seit über 10 Jahren nicht aufgelöst worden ist. Wir wissen bis heute nicht, ob die Necromorphs tot sind oder nicht und ob die Erde überlebt hat. Und das finde ich einfach, dann wird dieses Spiel wieder irgendwie ein tolles Horrorspiel, vor allem mit diesem wirklich brutalen Cliffhanger.
Ja.
Das ist meine Episode zu Dead Space 3, einem DLC, der im PlayStation Store verschwunden ist und ich ihn doch noch wiederfinden konnte.
Mit so Spielen und Content, der nicht mehr verfügbar ist, einfach nicht mehr verfügbar. Das ist ein Thema, das mich zurzeit auch beschäftigt, gerade weil ich ja aktuell die ganze Resident Evil Reihe plus Resident Evil nahe Spiele nachhole und es gibt da so viele Klassiker, die einfach nicht mehr verfügbar sind, teilweise wirklich nicht mehr und teilweise halt nur noch, wenn du dir irgendwie auf Amazon für 500 Euro eine der letzten verfügbaren Disc-Versionen für deine Dreamcast holst oder sowas. Und da müsste dringend irgendein System geschaffen werden, dass so wirklich alte Spiele einfach als Kulturgut geschützt und verfügbar erhalten bleiben. Ich bin dafür, dass wir einfach alle Videospiele nach 20 Jahren von den Firmen enteignen und in eine große Database stecken zur freien Verfügung. Das wäre mein Ansatz.
Dann darfst du aber gucken, wer dich da alles verfolgt juristisch.
Ich glaube, Nintendo hätte da ein Problem damit, wahrscheinlich auf jeden Fall. Aber ja, nee, aber wirklich, da muss wirklich eine Lösung her, weil das wirklich so digitales Kulturgut einfach verschwinden kann aus der Welt, finde ich wahnsinnig schade und das zeigt, finde ich, auch, wie wenig Respekt manche Firmen vor ihrer Historie haben und vor ihren alten Machwerken haben und vor dieser ganzen Kultur einfach auch haben. Deswegen, nee, finde ich sehr, sehr schade und sehr problematisch. Aber was willst du machen?
Ja. Du hast also zwei Stränge. Es gibt Unternehmen, die tatsächlich ja Spielearchive erstellen. Unter anderem auch unsere sehr beliebte, in Anführungszeichen, Embracer Group, die das jetzt vor ein paar Jahren gestartet hat. Das sind aber natürlich keine öffentlichen Archive. Das Gleiche ist mit dem Deutschen Computerspielmuseum. Die andere piratische Variante ist dann, dass halt Leute ROMs erstellen, wie das ja auch im Internet ist. Das ist illegal, aber das ist letztendlich ja auch irgendwie der einzige Weg, das irgendwie so zu behalten.
Ja.
Plus wiederum zum Beispiel sich halt Fanprojekte zusammengestellt haben, die ja Schlacht um Mittelerde, das ist ja auch mittlerweile liegt die Lizenz nicht mehr bei EA, weshalb das nie digitalisiert worden ist, weshalb die wenigen Leute, die das noch physisch besitzen, richtige Glückspilze sind, aber es auch Mod-Projekte gibt, die das halt kostenlos spielbar machen und auch geduldet werden, weil die damit kein Geld verdienen. Das ist, habe ich auch oft bei GameStar mit diesem Dings zu tun. Aber ne, guck dir auf eBay die Preise an, guck dir es an und vor allem ist man dann halt super traurig, wenn man das dann auch irgendwie nicht spielen kann. Das letztens hat mir das mit Dino Crisis gehabt. Klar, ich weiß gar nicht, ob es da eine digitale Version von gibt, aber du kannst dir natürlich die PlayStation 1-Version teuer kaufen, aber dann schaust du dir auch an, dass die PC-Version so richtig hübsche HD-Versionen kriegen. Capcom, Dino Crisis Remake, jetzt. Alles, was mit Resi 5 machst, pausier das erstmal, mach uns bitte erstmal Dino Crisis.
Ja, und vor allem so, Capcom könnte auch wirklich ein paar so wie sagt man, so original, so HD-Remaster einfach, weißt du, so Sammlungen der Klassiker rausbringen, statt immer alles nur zu remaken. Also Remakes, ich habe überhaupt nichts dagegen, die sind super, immer her damit. Aber es ist ja zum Beispiel so, dass Resident Evil 2, das Original, auch nicht mehr verfügbar ist. Den ersten Teil kannst du noch spielen, aktuell auf PlayStation 4 und 5, wenn du PlayStation Plus-Mitglied bist, aber wirklich nur dann. Dann ist der digital noch verfügbar, aber der zweite und der dritte Teil, die existieren einfach nicht mehr, ne, wenn du nicht die Originaldiscs hast für GameCube, PlayStation, was auch immer. Und sowas, weißt du, ist halt einfach. wirklich schade.
Die sind ja noch im PlayStation Store der PS3 drin.
Ja, okay.
Und da hatte
ich
tatsächlich Resi 2 mir gekauft und letztens auch gesehen, Resi 3 Nemesis würde es da auch geben. Auch die Frage, wie lange gehört mir die Lizenz? Werden wir in ein paar Jahren die Situation haben, dass plötzlich alle Lizenzen verschwunden sind?
Mhm.
Genau, auch die gleiche Frage, wie lange wird der PlayStation 3 Store, der auch ein ganz anderes Angebot hat als der PlayStation 4 oder PlayStation 5 Store, wie lange ist der noch aktiv geschaltet? Zumal sie ja jetzt gesagt haben, du darfst nicht mehr mit PayPal bezahlen, du musst quasi dein Guthaben aufladen, um zu kaufen. Das ist eine zusätzliche Hürde, die sie eingebaut haben, um dafür zu sorgen, dass keiner mehr im PlayStation Store einkauft, damit der halt irgendwann mal abgeschaltet werden kann. Vor Jahren gab es dann Shitstorm, als sie es schon mal versucht haben. Aber das ist anscheinend Plan B jetzt.
Kann es so schwer sein, dass die PlayStation 5 einfach die PlayStation 3 emuliert und dass man sein digitales Zeug mitnehmen darf? Aber gut, keine Ahnung, da stecke ich nicht
drin. Da ist Sony auch so dumm, ne? Also warum die das nicht so abwärtskompatibel gemacht haben wie die Xbox, also auch vor allem, ne, Game Pass, Abwärtskompatibilität, was du nicht alles auf der Xbox noch spielen kannst, dass du auch im Game Pass so richtig alte Klassiker wie Fable beispielsweise auch noch hast. Ja. Aber da hängt Sony ja sowieso komplett hinterher. Du bist PlayStation Plus Premium-Besitzer, oder?
Mhm, genau.
Ich habe bisher heute noch gar nicht gesehen, was mir das irgendwie bringen soll.
Ach so,
ich kann
Fallout
Vegas tatsächlich darüber spielen, aber ohne DLCs. Aber gut, das kann ich auch auf dem Game Pass.
Ja. Nee, ich habe nur den normalen PlayStation Plus, das Standard-Abo, ne, wie früher. Ich habe jetzt nicht dieses Game Pass-Äquivalent. Ich komme mit den Namen durcheinander, was ist.
Das ist doch super dumm. Also lustig, ne? Xbox wusste nicht, 360, One, Series, und das hat irgendwie Sony auch bei seinen PlayStation-Dings. Premium, Essential, ich glaube, wir haben beide Essential. Aber
wahrscheinlich.
Aber das ergibt alles auch keinen Sinn mehr. Ich habe schon seit Ewigkeiten nicht mehr geguckt, was es bei PlayStation Plus überhaupt gab.
Mhm, ich auch nicht. Ich habe das ehrlich gesagt nur, um ab und zu mal irgendwas online zu spielen. Ja.
Nee, aber das ist so eine, also gerade so alte Schinken zu spielen. Man hat irgendwie doppelt und dreifach Bock darauf, weil man irgendwie das Gefühl hat, dass dieses Spiel irgendwie gefährdet ist, ne? Und dass man das Gefühl hat, in 5 Jahren könnte ich es auch nicht mehr spielen. Und sich ein Let's Play davon anzugucken, es ist nicht das Gleiche.
Nee, absolut nicht. Nee, gar nicht. Ich bin da wirklich ein großer Freund von Emulationen. Also gerade oder wirklich auch nur, ne? Nur wenn das Spiel wirklich von der ursprünglichen Firma nicht mehr verfügbar ist. Wenn es irgendwo die Möglichkeit gibt, dass ich das kaufen kann, und zwar wirklich vom Hersteller, dann ist das ein ganz anderes Thema für mich natürlich. Aber wenn so Software einfach tot ist, ne, wenn die nicht mehr da draußen zu finden ist, außer eben von Privatpersonen gebraucht, dann habe ich da zumindest kein schlechtes Gewissen. Das ist keine juristische Empfehlung an euch da draußen, aber ich sage nur, dann habe ich kein Problem damit nach meinem moralischen Empfinden. Und dann würde ich sagen, kann man komplett mit gutem Gewissen alles emulieren.
Und die Ninjas ziehen ihre Schwerter. Die Nintendo-Ninjas, ja.
Ja, aber so
ich sag
ist
ja,
das.
Ne, warum hat Nintendo bis heute keine Pokémon Collection rausgebracht, ne? Dass man quasi einfach von Rot in Gelb, in Silber, in Dings springen kann. Das ist halt alles so sad. Naja.
Ich find's auch schade, ey, Nintendo hatte auf der Wii so einen coolen Online-Shop, wo du für einen Fünfer, kann man jetzt auch drüber reden, ob das nicht auch vielleicht ein bisschen viel ist für so ein NES-Spiel, aber hey, whatever, für einen Fünfer, einen Zehner vielleicht mal die alten Spiele, die einfach alle zusammen kaufen konntest in deine eigene Bibliothek. Kannst du auch immer noch machen und immer noch spielen, ist großartig. Und ich hätte mich echt sehr darauf gefreut, dass das auf der Switch fortgesetzt wird, weil dann hat man auch diese Handheld-Funktion und kann eben auch im Handheld-Modus die ganzen Klassiker spielen. Und dann führen die ihren komischen Online-Dienst ein mit monatlichen Kosten und sehr sparsamer Verbreitung oder Erweiterung des Katalogs an Spielen, die da drin vorkommen. Und weiß ich nicht. Sehr schade. Die hatten, finde ich, so ein schönes System mit ihrem Wii-Shop und ihrem wirklich breit gefächerten Klassik-Angebot. Weißt du, die hatten nicht nur Nintendo-Spiele, die hatten auch Deals mit Capcom, mit Sega, mit allen möglichen. Du konntest dir wirklich deinen kompletten Retro-Katalog aus der Kindheit einfach wieder zusammenkaufen auf der neuen Konsole. Perfekt eigentlich. Genauso muss das sein. Schade, dass die da so ein bisschen einen Schritt zurück gemacht haben, finde ich.
Naja, Nintendo, was willst du machen, ne? Was willst du machen?
Naja. Ja, wie kriegen wir jetzt die Kurve zurück? Ich wollte noch über ein anderes, weißt du, ich habe mir gedacht, voll gut, ich habe zwei Roguelikes, über die ich reden kann, da kann man bestimmt eine schöne Überleitung machen.
Ja, dann komme ich hier mit diesem bösen Dead Space 3 dazwischen, weil ich auch eigene Themen habe. Aber da wir ja Pacific Drive sind, weißt du, steigen wir in unser Auto ein und legen den Rückwärtsgang ein und
genau.
Und halten bei Balatro an.
Bei Balatro, ein Spiel, dessen Name ich mir einfach nicht merken kann, den ich mir
ich extra notiert habe. Ich mir auch nicht, ich hab's jetzt schon wieder vergessen.
Ja, genau. Aber ein Spiel, das ich sehr, sehr cool finde. Im Gegensatz zu Pacific Drive, ne, sehr komplex, sehr aufwendig, immer wieder eine Stunde mindestens Spielzeit einplanen, wenn man so einen Run starten will, ist Balatro eher wirklich so ein ganz kleines, nettes Roguelike. Das ist bei weitem nicht so komplex und aufwendig. Das ist auch sehr viel kürzer in den einzelnen Runs. Die sind teilweise in 10 Minuten vorbei. Aber die Prämisse und auch die Roguelike-Mechanik sind dafür in Balatro sehr viel besser eigentlich wie in Pacific Drive. Während ich sage, dass Pacific Drive, ne, ist eigentlich kein sehr gutes Roguelike, aber ein cooles Adventure mit cooler Stimmung, ist Balatro halt eben genau das, ein großartiges Roguelike. Das ist quasi, man muss sich das so vorstellen, man startet jeden Run einfach mit einem Deck von Pokerkarten. Es ist ein Deckbuilding-Spiel und du hast einfach ein ganz normales Pokerkartendeck, 4 Farben und von Ass über König, Dame bis hin zu der 2 hast du alle Karten 4-mal im Deck und fertig. Und dann ziehst du deine Karten und dann kannst du immer wieder sagen, okay, ich will jetzt 3 neue und ich will 5 neue Karten von meinem Deck ziehen, so viele Redraws, wie du eben hast. Und dann versuchst du aus deiner Hand so typische Pokerkartenkombination zu bilden, ne? Ein Full House und ein Flash und ein Paar, manchmal, wenn es schlecht läuft. Und je nachdem, was du bildest, kriegst du quasi Punkte dafür. Und du musst dann immer wieder einen gewissen Punktestand erreichen, um deinen virtuellen Gegner zu besiegen. Und so kommst du dann Kampf für Kampf weiter, Kartenspiel für Kartenspiel weiter. Und genau, musst eben innerhalb von einer gewissen Anzahl von Zügen, das kann auch variieren, immer wieder einen gewissen Punktestand knacken. Und dann geht's eben los, dass du Geld verdienst in jeder dieser Kämpfe und du kommst dann in so einen Shop und in dem Shop kannst du dann weitere Karten kaufen. Und da wird's eben interessant, weil dieses Pokerkartendeck eben im Grunde vermischt wird mit Tarotkarten, mit irgendwelchen wilden Jokerkarten. Das können teilweise Kreditkarten sein oder irgendwelche Karten, die beschmiert sind oder ne, so ganz wildes Zeug. Und das mischst du dann so ein bisschen in dein Deck. Also dein eigentliches Deck besteht immer aus Pokerkarten. Aber es gibt eben Tarotkarten, mit denen kannst du zum Beispiel Karten hochstufen, dass eine 2, die du auswählst, zu einer 3 wird. Und plötzlich hast du nur noch 3 Zweien, aber dafür 5 Dreien, was es leichter macht, irgendwie Kombinationen mit Dreien zu bilden. Ne? Oder du kannst eine Karte in eine andere verwandeln. Oder du kannst aus so Booster-Packs plötzlich Pokerkarten ziehen, die irgendwie eingeschweißt sind oder foliert sind oder irgendwelche Markierungen haben, wodurch die mächtiger werden und mehr Punkte geben. Und dann hast du eben die Joker, die noch irgendwie sagen, hey, wenn du, also permanent, wenn du 2 Pärchen spielst, kriegst du 100 extra Punkte oder einen extra Multiplikator von 2. Und so kann man sich dann quasi sein Deck schon langsam zusammenbauen und sich spezialisieren. Und dann guckt man eben, okay, ich versuche jetzt nur Karten mit Gesicht zu haben. Nur Könige, Queen und Knabe oder wie die Karte heißt. Ich versuche alle Karten, die kein Gesicht haben, abzuwerfen, weil ich Joker habe, die auf Gesichtskarten spezialisiert sind. Und dann kriegt man total irre Punkteboosts, die man auch braucht, um hinten raus zu bestehen. Und dann schaltet man natürlich neue Startdecks frei, die zum Beispiel keine Gesichterkarten haben oder die zum Beispiel von Anfang an irgendwelche Bonis haben oder so, ne? Und immer wieder, jeder Run ist quasi sehr anders, es gibt sehr starke Multiplikatoren, man muss immer so ein bisschen gucken, was kriegt man und sich drauf anpassen und das ist cool, also das ist wirklich cool. Was so Roguelike-Mechaniken angeht, geht das richtig deep, dieses Spiel, obwohl es eben einfach immer vom Kern-Gameplay ist, man versucht eine gute Pokerhand zusammenzukriegen und die auszuspielen, das ändert sich nicht. Und das ist sehr gut gemacht, das macht sehr viel Spaß.
Ich habe so leichte Inscription-Vibes, aber auch nur so ganz leichte.
Ja, Ja.
Mir fehlt die Story. Mir fehlt aber wirklich die Story. Aber
nee,
ja,
Story gibt's nicht. Nee, Story gibt's nicht.
Aber ist das so ein bisschen, ich versuche das irgendwie miteinander zu vergleichen, weil ich eigentlich nicht so der Kartenmensch bin, aber ist das wie Vampire Survivors, nur mit Karten oder anders? Oder?
Das ist ein wilder Vergleich, aber vielleicht kann man den so ein bisschen herholen tatsächlich, weil die Eskalationsspirale kann man vielleicht miteinander vergleichen, ja.
Siehst du mal. Ha, Äpfel und Birnen, bam, und ich habe einen Multiplikator drin.
Genau, also wenn man so Deckbilder kennt wie Slay the Spire oder Monster Train oder sowas, ne, dann kann man sich ungefähr vorstellen, auf was man sich einlässt, in die Richtung geht's, aber halt eben ohne Story, ohne irgendwelche Figürchen, die rumstehen, einfach nur Pokerkarten, einfach nur Punkte. Das ist auch, weißt, das sieht alles so aus, das hat so einen 80er-Jahre-Charme und da liegt auch so ein Videokassettenfilter drüber. Es ist wirklich so, als würde man sich irgendwie im Fernsehen eine Übertragung von einem Poker-Tournament anschauen, so ungefähr. So ist das alles vom Stil her.
Das klingt zumindest vom Stil her wundervoll. Aber ist das jetzt, wenn wir den Vampire Survivors-Vergleich nehmen, hast du relativ schnell raus, welche Kombinationen die besten sind? Oder würdest du schon sagen, du hast da 30 Varianten? Also du hast schon viel Zeit, die du reinbuttern kannst, um viele neue Sachen zu finden.
Ja, ja, total. Du musst wirklich dich einfach drauf anpassen, was du bekommst. Es gibt schon so Spieldurchläufe, wo man eine Strategie findet, die extrem mächtig ist und vielleicht hätte man die gern wieder, aber kann man halt nicht einfach so rekonstruieren, weil es immer glücksabhängig ist, was in deinem Shop verfügbar ist und du musst mit dem arbeiten, was du kriegst. Das Spiel zwingt dich ein bisschen dazu, kreativ zu sein und drüber nachzudenken, wie du dein Deck gestaltest und auf was du dich spezialisierst. Das ist schon ganz gut gemacht, ne? Und dann gibt's, wie gesagt, sehr viele Decks, die man freischalten kann. Und mit jedem Deck kannst du theoretisch, ich glaube, 5 oder so Schwierigkeitsstufen freischalten und schaffen. Da gibt's theoretisch super viel Content, wenn du das wirklich komplettieren willst.
Spielst du das heute noch?
Ich spiele das immer wieder mal. Das ist jetzt, weißt, Pacific Drive, da war ich eben so in der Atmosphäre drin, das hat mich gefesselt. Das habe ich innerhalb von wenigen Tagen sehr intensiv durchgespielt. Und Balatro ist so ein Spiel, wo ich immer wieder mal so 1-2 Runden spiele. Das begleitet mich jetzt schon seit Release, seit 4 Wochen oder sowas, oder 3. Und ich mache es immer wieder gerne mal an und spiele 1-2 Runden.
Das klingt doch nice und Dyson. Das ist tatsächlich bei mir gerade mehr so Darkest Dungeon tatsächlich. Wir hatten versehentlich in BipWatch drüber geredet und dachte ich mir, ich müsste Darkest Dungeon noch mal einen Try geben. Aber ich finde es cool, ne, dass es so Spiele gibt, die man immer wieder spielen kann und dass man quasi noch so Hauptspiele hat.
Mhm. Ja, ja, genau, genau. So, mein Hauptspiel ist überraschenderweise tatsächlich Helldivers 2 geworden. Aber da möchte ich mal separat drüber reden, weil das ist ein wahnsinnig interessantes Spiel. Das traut man dem Spiel gar nicht zu, aber ich habe nach und nach verstanden, was das eigentlich ist, was ich da spiele. Und das ist sehr faszinierend. Ich kann schon mal als Teaser für unsere Folge dazu sagen, das ist ein Pen-and-Paper-RPG mit über 1 Million SpielerInnen und einem Spielleiter ist, basically. Das ist schon sehr spannend.
Okay, du hast mich definitiv schon, ja. Interessant. Ich bin sehr gespannt auf die eigene Folge dazu. Das hatten wir geklärt, dass es kein Talkthema ist, weil quasi, wenn wir es zum Talkthema machen würden, würden keine anderen Themen mehr vorkommen. Und damit hätte man wieder eine eigenständige Folge.
Genau.
Bin ich sehr gespannt drauf. Vor allem, weil wir ja das Hausaufgabensystem wiederbeleben wollten nach deinem Urlaub, uns da vorgenommen haben, quasi ein Spiel pro Monat zu spielen. Damit könnte man eigentlich schon sagen, Helldivers ist schon quasi die nächste Hausaufgabe oder die allererste seit langer Zeit wieder?
Ja.
Fragezeichen.
Ja. Doch,
ja, weil so sehen. Why not? Ich mag Third-Person-Spiele, von denen es auch heutzutage gar nicht mehr so viele gibt. Nee, finde ich cool. Auf meinem Zettel habe ich tatsächlich, dass ich gerne mit dir über Disco Elysium sprechen möchte, weil ich das jetzt auch durch Thaumaturge irgendwie auch irgendwie endlich begreifen möchte. Und es ist eigentlich, das ist BipWatch immer schuld. Also die meisten Ideen ziehen wir aus BipWatch, unserem Format auf Steady, wo wir durch unsere Bips watchen. Mass Effect hat es mir auch irgendwie angetan. Dafür möchte ich Freiräume schaffen. Ansonsten lade ich gerade sehr, sehr viele Spiele runter, die wiederum mit Spielen zu tun haben, die gerade rauskommen, weil ich mir gerne so ein paar Parallelen angucken möchte, vor allem im Cthulhu-Bereich. The Sinking City, Call of Cthulhu, und ja auch gerade Deckens Drogma 2 vor der Tür steht. oder ja, schon vor der Tür gestanden hat. Mhm. Ja, ja, bin ich gespannt. Ist das eigentlich dann eigentlich ein JRPG, das wir spielen?
Ja, Dragon's Dogma kann man definitiv technisch gesehen, ups, ich punche mein Mikrofon gleich vor Aufregung, kann man technisch gesehen als JRPG bezeichnen, aber man hat wahrscheinlich, wenn man JRPG sagt, andere Bilder im Kopf, wie dann tatsächlich in Dragon's Dogma vorkommen. Aber ja, es ist definitiv ein JRPG. Ein ungewöhnliches.
Okay, bin ich gespannt. Weil tatsächlich jetzt, wenn wir uns das angucken, weil wir dieses Jahr ja so gelobt haben, jetzt wird es tatsächlich echt erstmal ein bisschen ruhiger.
Das stimmt.
Im April, Mai eigentlich auch. Ich glaube, irgendwo kommt Hellblade Senua's 2
genau,
dazwischen.
Genau.
Frostpunk erscheint dann im Sommer.
Ja, sehr passend. Ich bin so ein bisschen die Liste gestern erst durchgegangen und hinten raus wird sehr, sehr dünn. Aber da gucken wir mal, was noch angekündigt wird. Ne? Es ist noch Summer Games Fest und ich weiß nicht, ob es wieder eine E3 gibt oder was Vergleichbares. Nee,
die ist tot.
Die ist tot,
ne? Aber dann wird es wahrscheinlich State of Play geben. Dann wird es
State of Play
Summer irgendwas geben, genau.
Eben. Und da wird bestimmt auch noch was für Ende dieses Jahr fürs Weihnachtsgeschäft angekündigt, da bin ich mir sicher, aber aktuell ist es da noch relativ leer, aber gucken wir mal.
Ich freue mich irgendwie auf Avowed, was Avowed geschrieben wird, aber was Avowed heißt.
Also Avowed, glaube ich. Ne?
Avowed.
Ich weiß auch immer nicht sicher, wie man das ausspricht, aber ich glaube schon.
Super Titel. Fängt schon gut an. Nee, und von Obsidian Entertainment wahrscheinlich deren Skyrim-Variante.
Ja.
Bin ich mega gespannt. Fallout-Themenwoche, Hausaufgaben, die wir machen können, und Steady-Material, was ihr natürlich, wo ihr wisst, im wunderbaren Payland bekommt. Für Minimum 5 Euro geht es los. Ihr wisst Bescheid.
Genau. Hey, weil du Mass Effect erwähnt hast, hast du damit schon angefangen?
Nein.
Okay, weil was ich dir da echt auf dem Weg mitgeben will und vielleicht auch allen anderen, die Interesse haben an der Trilogie und sowas, der erste Teil ist trotz Remaster nicht gut gealtert, aber es lohnt sich, sich da so ein bisschen durchzuärgern für den zweiten. Das sollte man im Hinterkopf behalten.
Das ist genauso wie mit Serien. Ja, die ersten beiden musst du durchziehen, aber die dritte wird richtig gut.
Ja, genau. Ja,
ich habe Mass Effect reingespielt und ich war tatsächlich schon von den Dialogen sehr angetan, vom Kampfsystem nicht unbedingt. Aber ich brauche jetzt mal wieder irgendein cooles Hauptspiel, ne? Weil mein Nebenspiel, nachdem ich jetzt mit Dead Space 3 durch bin und Darkest Dungeon immer mal wieder spiele und jetzt auch mittlerweile schon wieder den Grind nervig finde, ist mein Nebenspiel gerade so ein bisschen Far Cry 4, weniger als Storyspiel, sondern eher so als Shooter-Freizeitpark, weil da ich wiederum es sehr interessant finde, wenn du einfach in der Open World unterwegs bist, passieren immer irgendwelche Ereignisse random, irgendwelche Leute fahren vorbei, irgendwelche Straßenschlachten ergeben sich. Und das ist eben aktuell mein Spiel so ein bisschen, wenn ich abends wirklich nur eine Stunde spielen möchte. Und ich brauche wieder dieses große Main-Game, you know? Ja.
Ja, genau, das kenne ich. Jo.
Ja.
Ja, na schön.
Ja.
Dann, weiß ich nicht, hast du noch Themen, über die du reden willst? Dann machen wir für heute Schluss, würde ich sagen.
Ich kann euch nur eine Klammer noch aufmachen, weil mich das gerade mega fasziniert. Ich würde zu gern noch eine Spectacular-Folge über Toy-Story-Spiele machen.
Oh.
Und ich jetzt geneigt bin, es gibt das Spiel Hypercharged Unboxed, das tatsächlich mal viral gegangen ist. Mittlerweile wurde es wieder vergessen. Aber es ist quasi ein Call of Duty Toy Story, was sowohl für Steam als auch für Switch erschienen ist. Auf der Switch anscheinend nicht alle Updates bekommt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich gerade noch im Überlegen bin, wie ich mir das hole, weil ich auf sowas unglaublich irgendwie Bock habe.
Oh,
ich lasse euch daran teilhaben.
Ich kenne das. Ich habe das gespielt. Das war so ein kurzer Ausflug. Habe ich mal für 2 Tage mir angeguckt. Da spielt man eben so Actionfiguren auf so einer Garagen-Map und sowas.
Oder,
und
ja, genau.
Sammelt irgendwelche Power-Ups und so. Ja, ich habe das gespielt mit Sprung, Trampolinen, die einem über die halbe Map katapultieren. Ja, okay. Was alles so in den Tiefen meines Gehirns noch so abgespeichert ist aus geraumer Vorzeit. Interessant.
Spannend.
Hätte ich komplett vergessen, das Spiel.
Wir machen einfach mal Brainwatch.
Ja, genau.
Wir gehen einfach durch dein Gehirn und gucken, was da so alles noch an Fallout-Mythen rumliegt. Ja. Und dein armer Fallout 4-Speicherstand, der heutzutage nicht mehr geladen werden kann.
Ja, ich darf nur nicht in die Nähe meiner Vault gehen. Dann geht's. Dann ist alles gut.
Das ist eigentlich ein schönes Schluss. Das ist ein schönes Schluss, denkst du. Ne? Deine Vault ist noch viel, viel Pacific Drive-iger als Pacific Drive. Also in die Zone darfst du dich auf keinen Fall
nähern. Die wird nicht mehr stabil.
Welche Nummer kaputt ist das? 666?
Nee, das ist die Vault 88.
Ne? Passt. Ja. Ich entlasse dich in dein Outro. Danke dir.
Gut, dann, Leute, würde ich sagen, machen wir Schluss. Danke, dass ihr dabei wart. Hat mich sehr gefreut. Schaut unbedingt auf Steady vorbei, der Plattform, auf der ihr diesen Podcast unterstützen könnt. Für 5 Euro im Monat erhaltet ihr da Zugriff auf absolut alle Bonusinhalte, die wir so produzieren. Wir schauen da sehr drauf, dass wir ein breit gefächertes Portfolio da haben. Wir haben viele coole Formate. Wir schauen, dass wir fast wöchentlich Bonus-Content raushauen. Und natürlich unterstützt ihr auch den Podcast mit diesen 5 Euro, was uns natürlich sehr hilft, vor allem, weil wir jetzt die 200 Euro geknackt haben vor kurzem, was sehr cool ist, ein cooler Meilenstein, weil wir jetzt eben auch anfangen können, Leuten, die uns so ein bisschen im Hintergrund helfen, wie zum Beispiel unserem Thumbnail-Designer, Geld zahlen können, und weil wir auch übrigens auf der Suche sind nach Leuten, die uns vielleicht auch bei der Bearbeitung der Audiospuren, der Podcasts helfen könnten, auch da. Na, wie gesagt, ne, 200 Euro ist jetzt nicht die Welt, aber immerhin ein Startkapital, mit dem man arbeiten kann. Ganz großartig. Vielen, vielen Dank dafür und vielen Dank für euren Support. Das hilft dem Podcast riesig. Und genau, ansonsten, na, ihr kennt ja das Prozedere. Auf YouTube liken, abonnieren, kommentieren, dem Algorithmus dienen, damit der unseren Content pusht, und in den Podcast-Apps sehr gerne einen positiven Kommentar, eine positive Bewertung da lassen, und schaut gerne auf den Discord vorbei, dort können wir über alles Mögliche quatschen. Und ja, wenn ihr Interesse habt, vielleicht wirklich auch Teil dieses Projekts zu werden und uns zu helfen in irgendeiner Form, könnt ihr auch gerne am Discord mal Hallo sagen. Und dann gucken wir einfach mal, ob sich was ergibt. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, Leute.